Hallo, ich bin die Kathi von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, nach 4 Wochen gibt es wieder eine neue Podcast-Folge und ich freue mich selber riesig darüber, weil es ist der erste Experten-Talk, den es gibt. Was ich damit meine und um welches Thema es geht, das hast du vielleicht auch schon gelesen, dazu gleich mehr. Ja, in den letzten 4 Wochen, wie ich gerade schon gesagt habe, gab es keine Podcast-Folge, weil bei mir ging es ziemlich ab. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du es auch bestimmt schon mitbekommen. Ich habe nämlich im Dezember geheiratet und war damit beschäftigt, kannst du dir vorstellen? Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal für die vielen, vielen lieben Nachrichten und Glückwünsche bedanken. Ich habe mich echt mega über jede einzelne gefreut und ja, so viel kann ich schon mal sagen. Ihr werdet den jungen Mann, den ich geheiratet habe, auch bald kennenlernen und er wird sich euren Fragen stellen. Und zwar, es wird zum einjährigen Jubiläum des Emmy Rosa Podcasts am 7. Januar, also schon sehr bald, ein Special geben, in dem er dann eure Fragen beantwortet und er erzählt, ja, wie es ihm als mein Partner in Bezug auf meine Essstörung und alles, was da so dranhängt, so ergangen ist und jetzt natürlich auch immer noch geht, jetzt wahrscheinlich noch ziemlich lang hoffentlich. Und wenn du also jetzt eine Frage hast, die dir unter den Nägeln brennt, wo du dir gedacht hast, ha, das wollte ich schon lange mal wissen, jetzt muss ja nicht ihn betreffen, sondern einfach die Situation, wie ist es denn für den Partner, wenn er ja mit dieser Thematik zu tun hat, weil meistens können die Männer oder Partner mit dem Thema eigentlich wenig selber emotional anfangen, haben da wenig Erfahrung, wenig Zugang. Du weißt, glaube ich, was ich meine, wenn du den Podcast hörst und bestimmt irgendwann mal in einer Beziehung warst oder dich in die Lage versetzen kannst, dass das alles nicht so einfach ist. Also, wenn du da eine Frage hast, was auch immer, wenn es zu privat wird, was ich nicht glaube, dann schauen wir, wie wir es umschreiben können. Aber du kannst alles fragen, was du möchtest. Schreib mir einfach entweder eine persönliche Nachricht auf Instagram oder schreib mir deine Frage in der Story. Ich werde da so eine Fragemöglichkeit einblenden und ich werde ihm dann die Frage in der Podcast-Folge stellen. Wir sind jetzt am Wochenende auf Mini-Hochzeits-Kurztrip und da werden wir die Podcast-Folge aufnehmen, also sei fix und stell die Frage. Ich werde die ihm dann in der Aufnahme stellen und ja, ich bin selber gespannt, was er dann dazu sagen wird. Jetzt aber geht es los mit dem Experten-Talk. Dazu habe ich mir die wunderbare Noemi Christoph eingeladen, die auch schon in der Folge Nummer 28 zu Gast war und da ihre Geschichte erzählt hat. Noemi hat selber einen sehr, sehr, sehr langen Weg hinter sich, auf dem sie sich und ihren Körper abgelehnt hat, in die Diätfalle geraten ist und dann auch sehr unter ihrem Binge-Eating gelitten hat. Und wenn du die Folge Nummer 28 noch nicht gehört hast, dann hör sie dir auf jeden Fall an. Sie ist in den Shownotes. Heute sprüht die Noemi nur so vor Lebensfreude. Sie ist intuitiv, hat ihren Körper so angenommen, wie er jetzt ist. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Entwicklung. Und ihr Herzensprojekt ist es jetzt, Frauen auf ihrem ganz persönlichen Weg zu begleiten und sie ist absolute Expertin, was den weiblichen Zyklus angeht und auch den damit verbundenen körperlichen und seelischen Veränderungen. Also ich hoffe, du kannst ganz viel aus dem Interview für dich mitnehmen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, du lässt dich von ihrer Begeisterung für dieses Thema einfach anstecken. Ja, und jetzt machst du gemütlich und genießt die Folge.
Oh, hallo, liebe Noemi, herzlich willkommen zum zweiten Mal schon, als allererste zum zweiten Mal im Emmy Rosa Podcast. Fühlst du dich geehrt?
Sag ich ehrlich. Unfassbar geehrt, ganz unfassbar. Nee, Quatsch.
Das wäre jetzt die richtige Antwort gewesen.
Ja, ich fühle mich geehrt, jetzt wo du sagst, vorher war mir nicht richtig klar, aber...
Ja, herzlich willkommen. Es ist mega cool, dass du heute da bist. Du warst ja schon in der Folge Nummer 28 zum Interview und hast uns da mitgenommen durch deine Geschichte und ganz, ganz viel erzählt über deinen Weg, wie es dir so ergangen ist und dass du heute so happy mit dir bist, wie du das bist.
Ja.
Ja.
Es war ein sehr schönes Gespräch damals.
Ja, und deswegen haben wir gesagt, es gibt eine zweite Folge, und zwar ein Special, nämlich zu welchem Thema? Zu dem, wo du absolut Expertin bist.
Zum Thema Menstruationszyklus.
Ja. Ja.
Da hast du nämlich eigentlich eine Podcast-Folge von mir angehört, eine alte, gell, sowas.
Die war
und
mega.
Dann, eine einstündige alte Podcast-Folge von meinem alten Podcast. Und damit wir das Thema deinen Hörerinnen auch noch näher bringen können, machen wir das jetzt heute.
Also die packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Ich fand die richtig cool. Vor allem fand ich sie auch ziemlich erheiternd. Ich habe die nicht beim Laufen gehört und habe immer wieder so lachen müssen.
Weil das ist cool.
Weil das sehr so schön. Darm auf die 12 direkt frei rausgesprochen hast. Die Leute haben mich schon angeschaut, was ist mit der Alten nicht in Ordnung, weil ich immer so losgelacht habe, aber es war richtig cool. Also die ist auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ja. Erstmal, du musst dich, glaube ich, nicht mehr vorstellen, wer dich noch nicht kennt, soll auf jeden Fall in die alte Folge hören. Vielleicht ein, zwei Sätze, ganz kurz. Was machst du?
Ja, ich mache eigentlich ziemlich viele Sachen, aber hauptsächlich bin ich Coach für Frauen zum Thema, ich habe es genannt, Female Embodiment, was so alles umfasst rund ums Thema intuitiv Essen, Körperaktivität, achtsames sich zurechtfinden mit seinem eigenen Körper. Und dann lege ich noch Tarotkarten, was erstmal sehr verrückt klingt, aber auch ganz viel mit Selbstfürsorge eigentlich zu tun hat, weil ich das eigentlich als Tool dafür nutze, eben um zu reflektieren, was brauche ich und genau, was kann ich mir Gutes tun und nicht so, also ich gucke da nicht in die Zukunft oder sagt irgendwie voraus, wann der weiße Ritter auf dem, nee, der Ritter auf dem weißen Pferd.
Der weiße Ritter auf dem schwarzen Pferd.
Ja, wann der Ritter vorbeigeritten kommt, sondern das ist für mich eben ein Werkzeug. Auch zur Selbstfürsorge und so nutze ich das auch. Und das sind so die zwei Hauptteile, die ich mache. Eigentlich bin ich auch noch ausgebildete Yogalehrerin, bla 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 bla. Aber genau.
Und du, diese Workshops, die sind ja auch nicht genau. zu vergessen, oder?
Meine Workshops, aber ich habe da keine ausstehen jetzt gerade, deswegen ich muss da mal gucken. Ich habe nämlich ein sehr großes Projekt dieses Jahr, was noch top secret ist. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, wann ich Zeit habe.
Aber auf jeden Fall cool. Du hast noch versprochen, mal nach München zu kommen, gell?
Ja, stimmt. Ja, in München und Wien wären als nächstes dran.
Ja, vielleicht fahre ich dann lieber nach Wien, weil München kenne ich schon. Komme ich in Wien vorbei. Aber gut, mega cool. Und weil du eben Expertin für dieses Thema bist, wollen wir da ganz tief eintauchen in die Materie heute. Mhm. Und starten gleich mal damit, wie kam es einfach jetzt dazu, dass du gesagt hast, ich setze mich mit dem Thema Zyklus tiefer auseinander und alles, was sich daraus ergeben hat.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist so eine klassische Geschichte auch wieder, dass ich erstmal voll lange die Pille genommen habe, habe so mit 15 oder 16 oder irgendwann halt, wenn man halt so anfängt als Teenie-Mädchen, habe ich so angefangen, die Pille zu nehmen. Übrigens extra eine Pille, um, genau, ich weiß gar nicht, ob wir das auch schon besprochen haben, weil das mal, aber eine Pille extra, von der man schlank bleibt. Ach, so, das habe ich damals. Ne? Ja. Das wollte ich damals unbedingt haben und habe dann die Pille genommen und habe das halt auch jahrelang gemacht und habe dann irgendwann, weil das auch so ein Trend war, dass irgendwie so die Leute, die Frauen in meinem Umfeld die Pille abgesetzt haben, habe ich mir da auch so Gedanken gemacht, okay, ich will das irgendwie auch nicht mehr mit dieser hormonellen Verhütung, obwohl ich nie dachte, dass ich irgendwie krasse Nebenwirkungen hatte. Also mir ging es eigentlich gut damit, so oberflächlich betrachtet. Und habe dann aber irgendwann gesagt, naja, okay, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr, ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie es ohne Pille ist. Und habe dann halt geschaut, was gibt es denn sonst noch für Verhütungsmöglichkeiten. Und habe dann mit NFP angefangen, das ist die natürliche Familienplanung. Also diese Methode, wo man gleichzeitig Temperatur misst und eben die Symptomatik anschaut vom Körper. Wie sieht der Schleim aus, der aus dir rauskommt, oder wie fühlt sich dein Muttermund an? Das sind so zwei unterschiedliche Symptome, die man da betrachten kann. Und ich war dann total fasziniert von dem ganzen NFP-Thema und für mich hat sich da so eine ganz neue Welt aufgetan, wo ich einfach total auch erstaunt war, dass sich damit irgendwie niemand auskennt, weil ich hatte das vorher noch nie gehört, wie eindeutig der Körper einem eigentlich Zeichen dafür gibt, ob man jetzt fruchtbar ist oder nicht. Ich hatte halt immer nur gelernt, wie wir, glaube ich, alle, dass man sich selber halt überhaupt nicht vertrauen kann, dass man auf gar keinen Fall irgendwie mit irgendwelcher Temperaturmethode irgendwie verhüten
soll.
Viel
zu unsicher.
Weil das absolut unsicher ist und überhaupt, du kannst immer schwanger werden. Du kannst immer schwanger werden, du musst immer mega aufpassen und auf gar keinen Fall da irgendwie auf deinen Körper hören. Und dann eben habe ich mich damit beschäftigt und war halt total fasziniert davon, dass es da so ein Paralleluniversum in mir gibt, von dem ich gar keine Ahnung hatte. Und ich finde halt immer alles total spannend, was irgendwie nicht so in der Mainstream-Gesellschaft bekannt ist. Das finde ich einfach total faszinierend. Ja. Ich glaube, das vereint auch so alle meine Themen, so dass man intuitiv auch essen kann, anstatt auf irgendwelche Regeln zu hören und dass man auf sich selber hören kann, auch bei der Bewegung und so. Und eben dieses ganze Menstruationsthema, das finde ich halt super spannend. Und dann eben, ich bin über NFP eingestiegen, habe mich dann damit vertraut gemacht, wie man körperlich eben unterscheiden kann, wann ist man fruchtbar und wann nicht. Und das war so diese medizinisch-körperliche Seite. Und von da aus habe ich so ein bisschen weiter recherchiert, was es da noch so für Literatur gibt zu dem Thema und kam dann eben drauf, mehr auf diese seelisch-psychische Seite, die es ja auch gibt dann beim Zyklus. Und habe dann eben noch Bücher quasi gelesen, die das so ergänzt haben, weil beim NFP, da wird zwar beschrieben, was du für Symptome hast, aber nicht so wirklich, wie es dir jetzt damit geht, ja, also rein von dem Körperlichen her, von den körperlichen Symptomen. Und das habe ich dann so zusammengebracht halt und war halt total, total fasziniert davon, wie der Zyklus eigentlich einfach so einen krassen Einfluss hat auf unser Leben, wovon man einfach nichts weiß, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ja, was man nur so vielleicht unterbewusst irgendwie spürt und sich vielleicht dann so ein bisschen darüber wundert, aber was man gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Und dann habe ich mich eben da einfach total reingelesen, weil ich das so spannend fand. Ich bin jetzt auch keine Medizinerin oder sowas, aber ich bin da auf jeden Fall super interessiert an allem und habe versucht, alles zu lesen, was es dazu gibt.
Mega cool. Genau. Also, wie hast du jetzt konkret angefangen? Du hast dir also einfach dieses Buch vermutlich gekauft, oder? Dieses MyNFP?
Genau, ich habe mir das Buch gekauft, ein Thermometer gekauft. Und ja, dann habe ich halt einfach angefangen, da meine Temperatur zu tracken, meine Symptome zu tracken.
In der App, jetzt, oder?
Ja, die App, also damals. Nee. Damals. das ist wirklich schon lange her jetzt. Ich habe das wirklich noch mit so einem Blatt gemacht, wo man das dann so einträgt oder halt am Rechner. Damals hat man auch noch nicht so viele Apps irgendwie benutzt und die App hat auch damals irgendwie noch mehr Geld gekostet als die Mitgliedschaft.
Ist auch jetzt nicht ganz günstig, muss man sagen.
Ich glaube, bei der NFP-App.
Genau. Ja. Also ich denke, im Jahr 30 Euro oder irgendwie so.
Ja, aber da sind halt auch immer Entwickler dahinter und so.
Ja.
Also inzwischen mache ich das auch gar nicht mehr so, mache das nicht mehr so streng, weil inzwischen kenne ich meinen Körper so gut, dass ich eigentlich ziemlich genau weiß, wann ich freigeben kann. Und das ist, also erstmal, ich empfehle das niemandem, ja, also auf gar keinen Fall, wenn man noch keine Ahnung hat, so einen Scheiß machen, sag ich mal.
Wir haften jetzt nicht für irgendwelche Schwangerschaften.
Gar nicht, nein. Und ich bin dann halt auch wirklich sehr konservativ. Konservativ heißt, ich gebe wirklich nur am Anfang, also ich, eigentlich, wenn du regelmäßig misst, wenn du das, ich glaube, über einen Zeitraum von einem Jahr regelmäßig misst und genau weißt, wann dein Eisprung ist und das safe ist, da freizugeben, kannst du nämlich, glaube ich, auch am Anfang des Zyklus 8 bis zu 8 Tage ohne Kondom verhüten. Das würde ich niemals machen. Ja, das würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich nicht richtig safe das tracke, würde ich das niemals machen. Ich gebe höchstens bis Tag 4 und dann.
Oh, dann Kondom. Bist du aber schon.
Ja.
Bin ich mutiger, ja, also, muss ich sagen.
Ja. Manchmal auch nicht, ja. Also ja. Eben. Wenn Fehler passieren beim NFP, wenn man schwanger wird, dann wird man halt schwanger, weil man halt vor dem Eisprung das verschusselt, ja, und da nicht aufpasst. Also immer, ich würde immer empfehlen, wenn du ganz safe sein möchtest, nach dem Eisprung erst freigeben. Und freigeben heißt übrigens für alle, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, dass man ohne Kondom Sex haben kann. Genau. Genau, und ich kenne mich da einfach inzwischen so gut, und wenn ich mir irgendwann unsicher bin in einem Zyklus, dann gebe ich zur Not auch erst später frei. Also ich könnte noch viel mehr Tage ohne Kondom Sex haben, aber ich bin gerade einfach zu faul.
Ja.
Und ich vertraue mir da einfach inzwischen so, dass ich das einfach kenne. Genau, das hat sich aber erst dann nach 2, 3 Jahren irgendwann so eingeschlichen. Genau. Und okay. Ist auch noch nie was passiert, ja. Also ich war noch nie
noch kein Kind.
Schwanger geworden, ich muss noch nie abtreiben. Kein Kind entstanden, ja.
Also es funktioniert.
Es funktioniert.
Ja.
Das ist ja auch so sicher wie die Pille.
Wenn man es richtig macht. Aber ich muss sagen, ich kenne jetzt ja auch einige, das ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung, die es so verhüten. Und die das machen, sind schon offen für solche Methoden. Die arbeiten sich da auch vertrauenswürdig sozusagen für den Partner in diese Materie ein, der dann natürlich, oh, da können wir später noch drauf zurückkommen, den Partner damit auch vielleicht einbeziehen und wollen das meistens auch extrem, sich da auskennen und bekommen daraus eine Begeisterung, wie du das ja empfunden hast, glaube ich.
Ja.
Das ist jetzt nichts, glaube ich, für 18-jährige Mädchen, die da noch nicht so weit sind vielleicht.
Ach, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, ich fände das eigentlich mega cool, wenn das auch schon jüngere Frauen machen würden. Also wenn sich das irgendwie ja auch so durchsetzen würde.
Aber glaubst du, mit 18 hättest du das hinbekommen so?
Keine Ahnung. Ich würde halt nicht von mir jetzt irgendwie auf alle anderen schließen. So, es gibt bestimmt auch sehr, ich sag mal, vernünftigere 18-Jährige, als ich das jetzt war. Und ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel weggehst am Wochenende, eigentlich hast du ja als 18-Jährige mal angenommen, du gehst noch zur Schule, hast du ja einen relativ geregelten Tag auf. Und wenn du zur Woche rangehst, dann musst du diesen Wert ja auch ausklammern, wenn du die Methode richtig machst. Eben, dann zählt dieser Wert nicht. Das heißt, es verschiebt sich eh alles nochmal einen Tag nach hinten und so. Ja, deswegen glaube ich nicht, dass da was dagegen spricht. Ich finde das eigentlich mega cool.
Ich fände es auch mega cool. Ich hätte nur Angst, wenn es meine Tochter wäre. Ja, weil bei mir wäre das nach hinten losgegangen.
Ich weiß nicht, ich habe aber auch damals, als ich die Pille genommen habe, da war das auch so manchmal, dass ich die dann vergessen habe in dem Alter. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du NFP machst mit 18, dass sie das eher dich dabei unterstützt, dass du verantwortungsbewusst mit dir umgehst, als wenn du die Pille nimmst, wo du einfach gar nicht drüber nachdenkst und immer nur sowas reinschmeißen musst. Und dann hast du es halt mal vergessen und ja, mei, dann hast du es mal vergessen vielleicht. Ja.
Auch nichts passiert.
Nichts passiert, Gott sei Dank.
Okay, also Buch, App, Thermometer und dann sich mal so in die Theorie oder Physiologie, die Theorie der Physiologie sozusagen einarbeiten. Mhm. Was hast du jetzt gemeint mit den Add-on-Büchern, mit denen du dich so auseinandergesetzt hast?
Ja, also einfach Bücher, wo es nicht um diese körperliche Symptomatik wie Schleim und Temperatur geht, sondern einfach eher um das Psychische ja, sowas wie, wann kann man wie viel Sport, oder wann sollte man welchen Sport machen und wie geht's einem halt so im Zyklus, für was kann man seine verschiedenen Phasen nutzen und so. Weil ich kenne kein Buch, in dem beides zusammen vereint wird, sondern es ist irgendwie immer, musst du es halt so ein bisschen zusammensuchen. Genau. Ich habe auch so eine Seite auf meiner Website, die kannst du auch verlinken, wo ich so ein paar Bücher aufgeführt habe, die man dazu lesen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Wollte ich dich jetzt nämlich gerade fragen, welche Bücher kannst du denn am wärmsten empfehlen?
Ja, also das erste Buch, was ich dazu gelesen hatte, was ich immer noch auch am häufigsten direkt empfehle, heißt The Venus Week. Aber ich glaube, das gibt es nicht auf Deutsch, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Und ich finde das Buch deshalb so gut, weil die Autorin, und die ist auch Gynäkologin, und hat halt dieses Buch geschrieben, nachdem sie es selber so beobachtet hat bei ihren Patientinnen, dass die ganz oft gesagt haben, hey, mir geht's voll gut und dann geht's mir wieder total schlecht und ich weiß nicht, wie hängt das zusammen und ich verstehe das alles nicht und ich denke, ich werde wahnsinnig. Ja, was man vielleicht so denkt, wenn man noch nicht genau weiß, dass das ganz normal ist. Und sie hat dann eben diese tolle Metapher entwickelt von der Venus Week und das ist eben die eine Woche vor deinem Eisprung, wo du dich halt fühlst wie diese römische, ich glaube, es ist die römische Göttin, Venus, ja, so Göttin der Schönheit und der Liebe und charmant und keine Ahnung. Und das ist eben diese Venus Week und die zwei Wochen danach, das ist dann die Minerva-Zeit und Minerva ist eben die Göttin des Kampfes und sie ist ganz unabhängig und sie braucht keine Männer und so und sie hat lieber ihre Hunde und so um sich und ist irgendwie so, ja, so eine Jägerin oder irgendwie sowas und ja, diese ganzen Metaphern, mit denen man da arbeiten kann, die sind eben immer sehr einleuchtend. Also die Venus Week, das fand ich damals eben einfach so super, weil das so augenöffnend für mich war. Und ich habe das dann auch immer so in meinen Kalender eingetragen, so dann ist Venus Week. Und dann habe ich es auch meinem Freund gesagt hier so. Und der hat sich das dann in seinen Kalender eingetragen, so hier, 6 Wochen. genau. Und sie arbeitet eben mit dieser Metapher und die finde ich eben sehr einleuchtend. Und dann gibt es ja auch noch Bücher, die dann irgendwie diese Metapher von den Jahreszeiten verwenden oder von so junges Mädchen, mittelalte oder erwachsene Frau, mittelalte Frau und alte Frau oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ist auch meistens auf Englisch. Genau. Ja, also das war so das erste Buch, was ich gelesen habe und das finde ich auch immer noch super gut.
Kann ich auch nur unterstützen. Ich habe es auch gelesen, fand es auch wirklich, wirklich schön. Und man kann es schon auch auf Englisch lesen. Also ja, ich glaube, wenn man so mittelmäßig Englisch kann, kriegt man das, glaube ich, hin. Ist jetzt nicht so
mega schwer. Ja, aber ich kriege immer wieder auch Fragen nach deutschen Büchern. Ja. Und genau, da gibt es ja jetzt diesen Feel Your Flow Zyklusplaner. Da steht auch ganz viel drin, der ist auch auf Deutsch. Und genau, auf meiner Website habe ich auch noch mehr Bücher. Ja.
Kommt auf jeden Fall in die Shownotes, werden wir verlinken. So, jetzt haben wir schon viel über die Venus Week und die Minerva und so gesprochen. Kannst du mal, so, das ist jetzt die große Aufgabe dieser Folge, kurz zusammenfassen, wie so ein Zyklus abläuft, wie da auch die Venus und die Minerva so wo eingebettet sind? Mhm.
Ja, okay. Also, wenn ich irgendwas vergesse und du merkst es, Kathi, dann unterbrich mich und sag, du hast dir meine Podcast-Folge zuletzt
angehört. Ja, die habe ich gehört.
Okay, vorweg muss man sagen, dass die meisten Bücher und auch ich in meinem, also ich, wenn ich darüber irgendwie was sage, dass das meistens eben von diesem Standardzyklus, der 28 Tage ausgeht, der 28 Tage dauert, ausgeht. Und das mache ich jetzt auch. Aber natürlich hat nicht jede Frau oder nicht jede Menstruierende einen 28-Tage-Zyklus. Und überhaupt ist es ein Privileg, einen funktionierenden Zyklus zu haben. Ich finde es immer auch wichtig, dass man das auch immer sagt. Und genau, aber wenn wir jetzt von diesem 28-Tage-Zyklus ausgehen, dann kann man diesen Zyklus eben so erstmal grob in 2 Hälften unterteilen. Das ist eben die Zeit von der Periode bis zum Eisprung. Das ist die erste Zyklushälfte. Und dann vom Eisprung bis zur nächsten Periode als 2. Zyklushälfte. Und beide Hälften dauern ungefähr 2 Wochen. Und dann kannst du die auch nochmal jeweils unterteilen und hast dann eben 4 Wochen. So Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4. Genau. Und es fängt eben alles mit der Periode an. Und ja, ich denke, dazu muss man gar nicht so viel sagen. Also das kennt ja zumindest jeder, das ist so, dass jeder weiß, dass Frauen ihre Tage bekommen und ja, da geht es uns je nachdem eben gut oder nicht so gut, je nachdem, wie viele Schmerzen man hat. Ich habe zum Beispiel das Glück, dass ich echt fast gar keine Schmerzen habe, da bin ich auch total gesegnet. Ich habe mal gelesen, dass 80% der Frauen mehr oder weniger starke Schmerzen haben während ihrer Periode und ich habe das eigentlich fast nie. Genau, und da kann man eben, ja, je nachdem sollte man da oder je nachdem, wie einem das die Zeit erlaubt und die Umstände erlauben, ist es da halt gut, wenn man sich so ein bisschen zurückzieht und auf sich hört und einfach sich die Zeit auch nimmt. Und dann geht es eben los, dann reift das Ei heran und macht sich bereit, dann eben rauszuspringen aus dem Eileiter. So läuft's, gell, glaube ich. Ja. Genau. Und in dieser Zeit, in der das Ei heranreift, und eben das ist die erste Zyklushälfte, da ist es halt so, dass man sagt, so, also wenn es so läuft wie im Bilderbuch, dass es uns da halt quasi immer besser geht. Ja? Also wir werden da, wir haben da mehr Lust rauszugehen, wir werden irgendwie offener, freundlicher, wir wirken sympathischer, wir haben weniger Angst davor, uns auf eine Bühne zu stellen oder Vorstellungsgespräche zu machen. Wir können irgendwelche Fotoshootings machen, wir werden total leicht angetörnt von irgendwelchen absurden Dingen. Wir laufen durch die Straßen und finden auf einmal irgendwelche Männer interessant und so. Und also wir sind halt mehr so nach draußen gehend, ja. Wenn ich sage, es geht einem immer besser, ist es vielleicht auch schon ein bisschen eine Wertung, muss natürlich eigentlich auch nicht so sein, ja, dass mehr rausgehen und sich so offener zeigen, dass das irgendwie besser ist. Also ich will das gar nicht irgendwie bewerten, aber das ist eben so die Zeit bis zum Eisprung. Und das ist eben dann auch das, was man metaphorisch eben mit Sommer und mit die Frau in ihrer vollen Blüte und eben die Venus, was man damit eben in Verbindung bringt. Also da haben wir eben viel Lust auf Gesellschaft und so weiter und so fort. Und dann ist eben der Eisprung und die Lust auf Sex ist halt am allergrößten. Und ja, direkt nach dem Eisprung, also ist bei mir, gibt es dann manchmal so direkt so einen kleinen Drop. So ein Tag, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, oh Gott, ja, richtig, mir geht's einfach richtig scheiße und irgendwie alles ist kacke und alles ist doof und ich habe keinen Bock. Und dann hat man eben diese 2 Wochen bis zur nächsten Periode, wo es sehr unterschiedlich ist von Frau zu Frau, wie es denen da geht oder wie es einem da geht, wann man PMS hat, falls man PMS hat und wie stark das ist. Und ja, das ist dann so die Zeit, in der man sich eher eben ein bisschen zurückzieht. Und nicht mehr so rausgeht und das, also biologisch ist es so, dass die Eizelle, wenn die nicht befruchtet wurde, die stirbt dann ab und verwandelt und setzt dann dieses, verwandelt sich, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber die setzt dann, wenn die abstirbt, setzt sie dann dieses andere, das haben wir noch gar nicht richtig besprochen, genau. Das erste Hormon ist das Östrogen, das bestimmt die erste Zyklushälfte und das zweite Hormon ist das Progesteron, das bestimmt die zweite Zyklushälfte. Und das sorgt eben dafür, dass man sich mehr zurückzieht und das liegt halt auch daran, dass wenn du schwanger bist, dass du quasi dich da schon mal ein bisschen schützt, so, also dass du da, ja, der Körper macht es einfach spannend. So, dass du halt ja schon mal quasi weniger Risiko ist für die Baby.
Genau. Ja. Fand ich ja mega, mega spannend oder mega einleuchtend, dass man dann sagt, okay, nach dem Eisprung, da soll man jetzt nicht hier auf Action machen und nur draußen unterwegs sein und sporteln und halt einfach so ein bisschen Stress, auch wenn es positiver Stress ist, sich selber aussetzen, sondern man soll sich zurückziehen, weil für den Fall, dass das Ei sich einnisten möchte, ja, man da einfach Ruhe gibt. Und das fand ich selber so beruhigend irgendwie, selbst wenn ich natürlich weiß, dass da sich kein Ei einnistet, aber dass ich mir einfach diese Zeit jetzt gönnen darf, weil das ist eine natürliche Phase, wo ich Ruhe geben soll. So.
Ja, genau. Ja. Ja, und das ist halt auch, das finde ich auch, das ist so, ja, wie du sagst, beruhigend, einfach, wenn man auch so sich damit beschäftigt, man quasi auch so die Erlaubnis bekommt, dass das völlig okay ist. Ja. Genau so, wie es auch okay ist, dann irgendwie mehr Appetit zu haben oder Verabredungen abzusagen und so auf sich zu achten halt.
Ja, aber dann, das ist eine sehr gute Überleitung. Kannst du jetzt mal so sagen, wie du dich da jetzt so fühlst in den einzelnen Phasen des Zyklus. Du hast es schon angesprochen, aber ich glaube, dass es sehr, sehr vielen sehr ähnlich geht wie dir oder uns und da so ein Wiedererkennungswert da entsteht, glaube ich.
Ja, also ich habe interessanterweise habe ich erst dieses Jahr wieder gemerkt, dass das, wie es einem geht, natürlich auch sehr viel davon abhängt, immer, was man für äußere Umstände hat. Ja, also wenn ich jetzt äußerlich totalen Stress habe und es mir gar nicht gut geht, dann habe ich auch nicht so viel von meinem Eisprung. Ja, also das ist auch wieder sowas, ich kann da nicht total erwarten, dass ich diese ganzen Phasen immer richtig wahrnehmen kann, wenn ich nicht genug Raum dafür habe, sie auch wirklich wahrzunehmen und genug Raum auch dafür habe, mir selber was Gutes zu tun. Und ja, nachdem ich dieses Jahr so 3 Monate hatte, wo ich meinen Eisprung gar nicht richtig gemerkt habe, das war für mich auch ein guter Augenöffner, jetzt wieder mehr auf mich zu achten. Und das war jetzt letzten Zyklus schon wieder ganz anders.
Sehr gut.
Also wenn, ja.
Ich bin stolz auf dich.
Danke. Ja, ich habe dann halt auch ein paar Sachen geändert, habe wieder mehr Musik gehört und mehr so Sachen gemacht, wo ich auch weiß, dass die mich in eine gute Stimmung bringen und dass ich das brauche, einfach um mich auch gut und sexy zu fühlen. Tanzen und so. Okay, also die erste Woche, also die erste, die Frühlingsphase oder Winterphase eigentlich noch, ja, das ist okay, neues Thema, wie das irgendwie sich überlappt, sagen wir einfach mal erste Woche. Die erste Woche eben, da ist es eher so ein bisschen Zurückgezogenheit noch ganz am Anfang, wenn man seine Periode hat und je nachdem eben, wie stark die Schmerzen sind oder so, braucht man da mehr oder braucht man weniger Zurückgezogenheit. Ich persönlich brauche es nicht so arg. Ich mache es gerne ritualmäßig trotzdem, dass ich irgendwie ein bisschen mehr Zeit für mich nehme, aber das ist jetzt nicht so arg, weil ich Schmerzen habe, sondern einfach, weil ich das schön finde, so am Zyklusanfang. Und dann geht es aber schon so ab Tag 3, 4 oder so, merkt man dann schon, es geht irgendwie so bergauf, stimmungsmäßig. Und wird dann halt meistens immer besser, aber das muss auch nicht bei jeder Frau so sein, sondern ich habe eben auch schon von welchen gehört, denen geht es total kacke an ihrem Eisprung, ja, also es ist wieder nur so Bilderbuchzyklusmäßig, aber bei mir ist es auch so. Und dann ja, habe ich halt viel mehr Lust, irgendwie mich mit Freunden zu treffen, da gibt es echt so Wochen, wo ich dann jeden Abend irgendwo hinfahre und irgendwie so voll spontan noch Lust habe, irgendwie unterwegs zu sein und einfach, ja, mich so des Lebens erfreue und so ein kleiner Social Butterfly irgendwie unterwegs bin und einfach Lust habe, irgendwie rauszugehen und Sachen zu machen. Und wenn ich irgendwie Fotoshootings geplant habe, dann liegen die auch bestenfalls in dieser Zeit, weil ich da irgendwie mich gut und sexy fühle. Und je nachdem laufe ich dann halt rum und schaue mir irgendwelche Männer an und finde die halt attraktiv oder auch Frauen. Und habe halt sehr viel Lust auf Sex. Ja, man fühlt sich auch anders beim Sex. Also der Orgasmus ist auch viel intensiver zum Beispiel. Ja, und man ist eben auch angetörnt von irgendwelchen komischen Sachen und kriegt Lust, sich irgendwelche Filme anzugucken. Keine Ahnung. Ja. Wie ist es denn bei dir in den ersten Jahren?
Also bei mir ist es auch so, also ich habe, das Lustige ist, manchmal, wenn ich dann irgendwie durch die Stadt gehe und mir denke, oh, der sieht aber nett aus, obwohl ich eigentlich mir denke, der ist jetzt eigentlich nicht so mein Typ, dann weiß ich, ah, es ist wieder Eisprungzeit, es ist bald soweit, weil dann finde ich Typen gut, die ich eigentlich jetzt, glaube ich, nicht so gut finden würde, so, das ist ja so dieses, da sind wohl die Hormone im Spiel, glaube ich.
Ich merke das dann auch manchmal, wie ich so mit so männlichen Freunden so ein bisschen flirty werde. Auch, ich meine, habe da gar keine Hintergedanken vielleicht, aber es ist dann einfach so ein Automatismus. Ja, und man kriegt auch mehr Lust, sich zu bewegen. Da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen. Also man hat auch mehr Lust auf so, ich habe mehr Lust dann auch so joggen zu gehen und so Ausdauersport und irgendwie mich auszupowern.
Ja. Absolut.
Und auch so man braucht auch weniger Schlaf.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Produktivität früh bis spät. Und du denkst dir, boah, ich habe heute schon meine To-Do-Liste um 12 abgearbeitet und ich könnte noch 2 machen. So, was kostet die Welt? So, das ist
ja. Und auch wenn du mal aus Versehen weniger geschlafen hast, also das tangiert dich einfach nicht so arg. Und eben, du hast auch körperlich so eindeutige Symptome wie deine Augen glänzen mehr, das ist tatsächlich so, und du siehst irgendwie besser aus. Dein Gesicht ist symmetrischer, da gibt es auch so tolle Vergleichsfotos, wo sie Frauen fotografiert haben, während des Eisprungs.
Spannend.
Und danach, ja, also dein Gesicht ist irgendwie symmetrischer, dass du noch attraktiver aussiehst. Ja, so halt. Ja.
Ja.
Da fehlen jetzt bestimmt noch ein paar Sachen, die mir später dann noch einfallen, aber
einfach geil.
Einfach nochmal meine Podcast-Folge auch.
Ja, anhören. Da die ist noch mehr. Sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Gut. Ja. Also mega geile Zeit, die Zeit vor dem Eisprung, muss man sagen, ist immer schade, dass sie vorbeigeht, auch wenn man natürlich,
das finde ich auch, ja.
Aber auch wenn man natürlich alle Phasen schätzen sollte, aber ja. ist schon nicht schlecht. Was ich mir da schon oft die Frage gestellt habe, wie ist denn das bei Männern? Also da ist es ja immer relativ ähnlich, aber auf welchem Level sind die? Weil auf diesem Eisprung-Level können sie sicher nicht sein, glaube ich.
Meinst nicht? Ich glaube, also erstmal sind ja alle Männer auch unterschiedlich, ne?
Ja.
Also ich kannte schon Männer, die wollten immer sehr viel Sex und welche, die wollten immer weniger Sex als ich. So, also ich glaube, das kannst du schon mal gar nicht, man kann das nicht so verallgemeinern, die Männer sind so und so. Deswegen.
Ich meine, es ist auch nicht nur auf Sex bezogen, sondern dieses gesamte Feeling mit Produktivität und Sport und.
Ja, also, ich weiß nicht, bei Männern ist ja der Testosteronspiegel höher, aber wir haben ja auch einen Testosteronspiegel.
Ja.
Keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach unterschiedlich, je nachdem. Ich glaube, das ist unterschiedlich alles, je nachdem, wer wie viel Hormone im Körper hat. Das ist ja auch bei Frauen total unterschiedlich von den Hormonspiegeln her. Ich glaube, das kann man gar nicht so.
Es wäre schon ein bisschen doof, wenn die ganze Zeit das Eisprung-Feeling hätten, muss ich leider sagen. Das finde ich schon gut, wenn es nicht so wäre. Ja.
Ja, aber Testosteron, wenn die jetzt, angenommen, die haben jetzt mehr Testosteron, wie gesagt, ich bin keine Medizinerin, aber das ist ja eigentlich, glaube ich, Common Sense, dass Männer im Allgemeinen mehr Testosteron haben, dann fühlt sich das ja einfach anders an, oder? Du bist ja dann...
Kannst nicht so gut auf Gefühle zugreifen, das muss man auch sagen. Wenn du mehr Testosteron hast und viel in diesem Action-Modus bist, kannst du nicht so gut, deine Intuition nicht so gut hören. Das ist dein großer Haken, würde ich sagen. Und du kannst nicht so gut dich mit deinen Gefühlen verbinden. Also es ist jetzt ja auch in der Psychologie so, wenn du dann fragen würdest, ja, wie fühlt sich das für dich an, dann haben Männer so, da ist so eine Wand. Weil nicht alle, um Gottes Willen, aber die Männer müssen das viel mehr üben, zu verbalisieren, wie fühle ich mich jetzt gerade, wo fühle ich dieses Gefühl und so weiter.
Ja, aber da kann man sich ja auch wieder fragen, ob das jetzt an der Sozialisierung liegt oder an den Hormonen oder so. Und das kann man ja sowieso alles gar nicht auseinanderhalten. Deswegen denke ich,
okay, wir schweifen ab.
Das kann man nicht pauschal beantworten. Ja, wir schweifen ab. okay, das war die erste Zyklushälfte. So, und in der zweiten Zyklushälfte, da ist es dann eben so, dass man manchmal, wenn man halt PMS hat zum Beispiel, dann hat man eben auch so ein paar Tage, wo es einem je nachdem so geht, dass man irgendwie denkt, oh Gott, die Welt geht unter, mir geht's total schlecht und es wird nie wieder besser gehen. Und das ist bei mir echt so, dass ich dann an so Tagen, auch wenn ich rational weiß, es geht mir meistens sogar am nächsten Tag schon besser. Rational betrachtet, denke ich immer, dass irgendwie alles scheiße ist. Und ja, wenn man das hat über mehrere Tage, dann kann es auch sein, dass man eine richtige Hormonstörung hat und das mal beim Frauenärztin abklären sollte.
Magst du noch kurz sagen, was PMS ist, falls es jemand nicht weiß?
Also ja, das ist das prämenstruelle Syndrom und ja, ich glaube, da gehören so körperliche Symptome dazu, wie dass die Brüste wehtun, dass man eben mehr Wasser eingelagert hat und auch, dass man sich depressiv fühlt oder eben sehr aggressiv auch, je nachdem. Also ich habe immer depressive und aggressive Tage.
Ja, beides. So, der andere kann eigentlich gar nichts mehr richtig machen. Wie er die Tasse abstellt, nervt mich schon tierisch. Jedes Mal das Gleiche mit dieser Tasse.
Ey, zum Kotzen. Ja, aber das ist bei mir Gott sei Dank auch meistens so ein Tag halt.
Ja.
Und dann ist es wieder vorbei. Aber da bin ich dann echt, da kann ich dann auch, wenn ich irgendwie jemandem mal was von Latz knallen will, dann mache ich das am besten da. Also da bin ich auch, genau, da bin ich dann sehr eindeutig.
Ja.
Genau, da kann man ja auch sehr gut Grenzen setzen oder Sachen ändern, die einen irgendwie nerven im Leben. Man kann sehr gut ausmisten. Putzen und so, weil man einfach keine Lust mehr hat und man hat halt überhaupt keine Bullshit-Toleranz so in dieser Zeit.
Ja.
Aber ebenso allgemein ist es einfach die Phase, wo man sich so ein bisschen zurückzieht, wo man es bereut, weil man zu viele Termine ausgemacht hat in der Eisprungphase. wo man auch manchmal einfach keine Lust hat und so. Ja.
Was kannst am du liebsten sagen? Kuschelig.
Ja, kuschelig, zu Hause. Genau, das gibt's auch noch kuschelig. Kuschelig zu Hause auf dem Sofa mit einer Tasse Kakao. Das ist ja bei mir echt, da kann ich echt auch meinen Wecker danach stellen. Immer in der Phase kriegst du voll Bock auf so einen Kakao und so. Ich brauche was für meine Seele, so eine Umarmung und so. Genau.
Und das ist jetzt auch wieder so ein Thema. Das Thema Essen ist da auch auf jeden Fall präsent, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Wie sieht das bei dir da so aus?
Ja, also in der Phase ist es ganz normal, dass man auch mehr Lust hat auf Essen und auf Kohlenhydrate. Woran genau das liegt, kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Das habe ich mir gerade entfallen, aber das ist auf jeden Fall erwiesen. Und ich habe da auch echt manchmal so Tage, wo ich echt das Gefühl habe, ich werde gar nicht satt. Ich könnte die ganze Zeit eigentlich nur nachschaufeln und ich würde die ganze Zeit nur irgendwie Nudeln essen. Und ja, ich versuche dann halt entweder mir zu überlegen, okay, was könnte ich stattdessen machen, was könnte mich noch irgendwie befriedigen, also so wie quasi beim emotionalen Essen das so anzugehen, dass ich mir überlege, brauche ich vielleicht auch noch was anderes, was will eigentlich meine Seele gerade haben, oder ich sage einfach, ja gut, das ist jetzt halt so und dann mache ich das halt so und vertraue einfach darauf, dass der Körper das wieder ausgleicht, weil du ja eigentlich auch vom Eisprung dann auch wieder weniger Appetit hast. So.
Ist es auch deine Erfahrung, oder, dass sich das dann eigentlich sofort nach den Tagen wieder...
Ich bin eh davon inzwischen überzeugt, dass sich das alles irgendwie wieder ausgleicht, wenn man einen Tag hat, wo man viel isst. Wenn man wirklich das schafft, auf sich selber so gut zu hören, dass man nicht nur merkt, wenn man zu viel isst, sondern dass man auch merkt, wenn man weniger Appetit hat und das dem auch nachgeht und da nicht in die Falle tappt, dass man irgendwie denkt, okay, jetzt esse ich halt mein Frühstück ganz normal oder mein Mittagessen ganz normal, sondern wirklich immer achtsam bei sich bleibt und auf sich achtet und auf das eigene Hungergefühl achtet, dann gleicht sich das alles wieder aus.
Ganz genau. Ist auch. Und das ist ja auch so im intuitiven Essen, da gibt es ja jetzt schon ganz viele Studien dazu, ist auch so die Erfahrung, dass man nicht irgendwie von so kleinen Zeiträumen ausgehen soll, über die sich das ausgleicht, wie man früher immer gedacht hat, so in dieser Diätmentalität, so an einem Tag muss ich 5 Portionen Obst und Gemüse essen, an einem Tag brauche ich 2000 Kalorien, das ist ja eh schon utopisch wahrscheinlich für viele Diäthaltende, aber sagen wir mal 1400 Kalorien. An einem Tag oder auch allein auf eine Woche ist auch schon ein viel zu kurzer Zeitraum, dass man sagt, okay, auf eine Woche muss ich alle Nährstoffe aufgenommen haben, in einer Woche gleicht sich das aus. Ich würde auch eher sagen, realistisch ist ein Monat oder eigentlich eher wahrscheinlich noch 3 Monate oder ein halbes Jahr, wenn man jetzt mal schaut. Dann natürlich die große Summe, 1 Jahr ist auch realistisch. Mit den 4 Jahreszeiten, Winter ist mehr, hat man einfach mehr.
Ja.
Und das ist gut so. Und im Sommer wird es wieder weniger.
Ja, wobei das finde ich, das hat mir auch immer Druck gemacht, wenn ich dann irgendwie gelesen habe, ja, im Sommer, da habe ich ja nur Lust auf Wassermelone und Salat oder sonst
und
gar nichts.
Nicht.
Und ich
Wieso?
Immer so, ich kann die ganze Zeit ganz normal essen. Aber eben, da war es vielleicht wieder eher zyklusabhängig und so. Aber ja, wie du sagst, es wäre, glaube ich, für uns alle cool, wenn wir irgendwie schaffen würden, da ein bisschen gelassener zu werden und eher so, wie du sagst, ja, so längere Zeiträume mal einfach in Betracht zu ziehen. Ja. Und, aber das ist genau das, das passt ja auch nicht zu unserer linearen Gesellschaft und alles, weißt du, das ist einfach, das ist einfach nicht mehr unser Denken, leider, aber den Zyklus eben, mit dem Zyklus zu leben, ist ein Weg, sich dem wieder anzunähern, auf jeden Fall, und daraus resultierend kommt man auch mehr dahin, dass man auch wieder auf sowas achtet wie Jahreszeiten und sowas, finde ich, also bei mir war es zumindest so. Ja, ich finde das auch total spannend, mit den Jahreszeiten ein bisschen mehr zu leben und so.
Und man merkt ja auch, wenn man intuitiv isst, dass das Essen sich auch den Jahreszeiten irgendwo anpasst, in dem,
auf
was
jeden
man
Fall.
Isst.
Total.
Also, was
total.
Ist gerade so dein Lieblingsessen im Winter?
Also jetzt im Winter, ich ernähre mich ja auch relativ saisonal und ich koche jetzt echt voll viel mit eben so Weißkohl koche ich oder Rosenkohl oder Lauch. Ich mag voll gern so Vollkornreis, irgendwelche so Eintöpfe oder sowas.
Oh ja, das ist alles warmes, so ein bisschen gemüsig oder Suppen oder irgendwas in der Art.
Wurzelgemüse.
Genau.
Das sagt man ja auch irgendwie, Ayurveda-mäßig kann man das ja irgendwie auch begründen, dass da dann die ganzen Nährstoffe von der Erde drin sitzen und keine Ahnung, also ich bin da echt keine Experte. Ja. Aber das ist auch super interessant. Ja. Und auf Salat habe ich zum Beispiel im Winter auch überhaupt keine Lust, wenn dann auf Feldsalat, passt ja auch wieder, weil der jetzt auch gerade Saison hat und der schmeckt ja auch irgendwie ganz anders als anderer Salat und ist eher so herzhaft, nussig, keine Ahnung, ja. Ja, ist bei mir auf jeden Fall so, dass ich dann total einen Unterschied merke. Ich hätte überhaupt keine Lust jetzt auf irgendwie Tomaten oder Gurke oder so.
Ja. Ja, ist echt nicht rein. Voll spannend. Und dann ist natürlich auch klar, zum Beispiel, wenn es halt so kalt ist die ganze Zeit, dass wir einen erhöhten Nährstoffbedarf und auch Energiebedarf haben und halt kräftigere Speisen brauchen. Mhm. Und da muss man sich, finde ich, meiner Erfahrung nach auch erst dran gewöhnen, dass ich einfach das Bedürfnis habe, schwerere Sachen zu essen und mir dann nicht zufrieden bin, wenn ich irgendwie ein Stück Obst gegessen habe, sondern dann schmiere ich mir halt dann noch das Mandelmus drauf oder so. Ja. Ist für manche sicher extrem weit weg, aber ja, absolut das, was der Körper dann braucht, wenn es kalt ist.
Ja, wobei ich glaube, das ist auch ein Unterschied, wie viel man draußen ist und wie viel man halt nicht draußen ist.
Wenn ja,
jetzt,
klar.
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel, machst jetzt auch viel Skisport, Wintersport, ja, dann merkst du ja auch viel mehr direkt von dieser Kälte.
Heute fast erfroren, muss ich dazu sagen. Ich habe es vorhin schon erzählt.
Also ich glaube schon, dass es auch Menschen gibt, die jetzt damit nicht so viel zu tun haben, weil du dich einfach von einem beheizten Raum in den nächsten bewegst.
Wahrscheinlich.
Aber natürlich, unser Körper ist halt noch so urtümlich quasi, dass trotzdem der Appetit vielleicht so da ist. Und dann hilft es auf jeden Fall da, sich einfach zu überlegen, okay, woran könnte es denn liegen? Ah ja, okay, wir haben jetzt halt Winter und deswegen fühlt sich das jetzt einfach für mich besser an, ein bisschen herzhafter, wie du sagst, schwerer zu essen.
Ja.
Und das dann auch einfach nicht zu bewerten, sondern einfach so anzunehmen. Ja.
Das ist mir vorhin auch noch eingefallen. In der Phase, wo du merkst, dass du einfach mehr Essen brauchst, in der Zyklusphase, was hat dir da geholfen oder hast du da einen Tipp, wie man das annehmen kann? Dieses, ich habe jetzt mehr Hunger und ich lasse das jetzt zu.
Also erstmal, glaube ich, ist es am wichtigsten, dass man das überhaupt weiß. Also wenn man das jetzt dadurch weiß, dass man jetzt, also dass man die Podcast-Folge anhört oder sich aus irgendeinem anderen Grund damit beschäftigt hat, dann glaube ich, ist das schon mal gut, weil dadurch eben schon dieses sich Verurteilen ein bisschen wegfällt. Und dann, glaube ich, das Einzige, oder das ist meine Erfahrung, braucht man einfach Zeit, um weniger sich zu verurteilen. Also einfach üben. Einfach üben. Wenn der Gedanke aufkommt, den wahrnehmen und sich ganz bewusst sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht. Da mache ich jetzt nicht mit bei dem negativen Self-Talk, sondern ich bewerte das jetzt nicht und ich nehme es einfach wahr und ich bewerte das jetzt nicht. Und das muss man einfach üben. Also, ja.
Hast du da auch am Anfang dann so dran festgehalten, irgendwie jetzt so Kontrolle ausüben zu wollen? Oder ist es bei dir, hattest du den Gedanken nicht, zu sagen, nö, ich esse jetzt nichts, auch wenn ich das merke?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, lass mal überlegen. Ich weiß nicht mehr so richtig, ob ich zu der Zeit, wo ich das angefangen habe mit dem Zyklus, ob ich da mich schon intuitiv ernährt habe oder nicht, dann hängt das wahrscheinlich damit zusammen. Hm. Das kann ich dir nicht mehr so genau beantworten. Aber wenn ich da schon intuitiv gegessen habe, dann war es wahrscheinlich schon so, dass ich das einfach so angenommen habe, ja.
Weil das ist so von bei mir immer noch also das Problem gewesen, dass ich dann immer gedacht habe, das kann jetzt nicht sein, so wie du das vorher schon gesagt hast. Ich wusste, dass es die Phase ist, und ich wusste, dass mein Körper da mehr braucht, weil es zählt für mich ja in diese Kategorie, der denkt ja, vielleicht muss sich jetzt ein Ei einnisten und da braucht man da wieder Energie und oder muss halt sicherstellen, dass der Körper gut versorgt ist. Ich wusste das zwar, aber ich habe so innerlich so versucht, mich zu disziplinieren und zu sagen, das kann jetzt nicht sein. Und dadurch ist es eigentlich immer schlimmer geworden. Also wie wenn man
Halt, wenn man sich einschränkt,
ja,
und wenn man versucht, sich irgendwie zu kontrollieren, einzuschränken, dann schießt es halt ganz oft einfach in die gegenteilige Richtung.
Genau. Ja. Und jetzt ist so, ich setze mich dann wirklich hin und sage mir, jetzt ist die Phase, das ist wichtig und es wird sich wieder ändern und dann ist auch gar nicht mehr so schlimm, das Ganze.
Sehr schön. Ja, ja, so mache ich das auch. Ja, ich glaube, da braucht man eben echt einfach Zeit und Geduld und einfach, ja, einfach die Ermutigung von mir, dass man da dran bleibt einfach und nicht aufgibt und nicht sauer ist auf sich selber, wenn es nicht gleich funktioniert, sondern immer mit Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz an die Sache rangehen.
Progress, not perfection. So
yes,
sieht's aus.
Baby.
Ja. So, was würdest du jetzt sagen, wie fängt man da am besten an, Schritt für Schritt diesen Progress anzugehen? Wenn jetzt eine diese Podcast-Folge hört, eine Dame, eine Hörerin, eine Frau.
Ja. Also, wenn jetzt jemand die Podcast-Folge hört und noch die Pille nimmt, dann, ja, weiß nicht, kann man sich das erstmal durch den Kopf gehen lassen. Aber ich hatte ja jede ihre eigenen Gründe dafür, dass sie die Pille nimmt. Also, ich bin auch nicht totale Pillengegnerin oder so, aber ja. Das ist halt dann kein natürlicher Zyklus, ja. Also das hat dann hat das alles nicht so viel Wert, was wir jetzt hier gerade besprechen, weil du spürst dann einfach deinen Zyklus nicht. Dann hast du halt zwar deine Periode, aber das ist halt nur so eine künstliche Abbruchblutung und hat nichts mit der normalen Periode so zu tun. Und wenn man jetzt aber nicht die Pille nimmt und zum Beispiel nur mit Kondomen verhütet bisher, dann würde ich so anfangen, dass ich mir erstmal bewusst mache, an welchem Zyklustag stehe ich. Also gucken, wann hatte ich das letzte Mal meine Periode. Das ist quasi dann Tag 1 eben. Und dann einfach mal aufschreiben, okay, an dem Tag bin ich jetzt. Und dann sich einfach notieren, wie es einem geht vielleicht. Ja, oder eben sich eine App runterladen, in der man das machen kann und einfach so die Symptome tracken kann. Was für körperliche Symptome hat man? Wie geht es einem geistig, seelisch?
Hast du da einen Tipp für diese App?
Ja, ich empfehle immer die Clue-App. Ja, da gibt es einfach mega viele Sachen, die man irgendwie abhaken kann. Stimmung, Sex-Drive, wie sehen meine Haare aus, wie ist meine Verdauung? Ja.
Das Häschen finde ich am besten.
Genau. Habe ich viel gegessen? Habe ich Pickel? Ja, und so weiter. Also da kann man einfach sehr viel abhaken. Und die macht dann einem auch irgendwann so eine Voraussage auf, wann ist der Eisprung ungefähr, wobei man da eben immer dazu sagen muss, und das haben auch nicht alle auf dem Schirm, dass die App natürlich nicht wissen kann, wann ist dein Eisprung, ja, außer du hast, ich weiß gar nicht, ob man das kann, ich glaube, du kannst da auch die Temperatur eingeben, aber also solange eine App nicht deine Temperatur und die Symptomatik kennt, kann die auch nicht sagen, wann dein Eisprung ist. Das ändert sich jeden Monat, ja, das muss nie gleich sein, das kann variieren von, weiß nicht was, Tag 9 bis Tag 20 oder so bei einem 28-Tage-Zyklus. Also muss man echt vorsichtig sein und nicht das damit verwechseln, dass man dann mit diesem Kalender irgendwie verhüten darf.
Ja, meine Freundin hat übrigens Zwillinge. Die hat gesagt, das kann jetzt nichts mehr sein. 2 Tage vor meiner Menstruation, da kann nichts mehr sein. Bam, und gleich 2 Eier.
Oh oh.
2-eiig. Also oh, 2 Eier.
Ja. Deswegen, ich sage ja auch, ich mache das zwar auch nicht mehr so streng, aber ich gebe nur frei, wenn ich eindeutige Symptomatik an mir feststelle. Und die heißt bei mir, dass der Schleim so und so aussieht und dass die Brüste wehtun und meine Laune schon mal besser war. Aber ja, ah ja, spannend, okay. Mhm. Ja, immer aufpassen, Leute, und am besten mit Thermometer und auf jeden Fall die doppelte Symptomatik festhalten, sonst gibt es Zwillinge, genau. Genau, und dann eben, es ist halt, man kann sich halt die körperlichen Parameter anschauen und dann kann man sich noch anschauen, wie es einem so geht, eben ob man Lust hat rauszugehen, wie man sich so fühlt, und so würde ich immer einsteigen, einfach mal mit Neugierde und Offenheit den eigenen Zyklus beobachten und sich eben Literatur dazu besorgen, wenn man es spannend findet. Es gibt natürlich auch schon, kann ja auch erstmal googeln, ja, es gibt wahrscheinlich auch schon online mega viele Artikel. Ich stehe nur immer darauf, irgendwie mir Bücher zu kaufen, weil mir das so ein tolles intellektuelles Gefühl gibt.
Und E-Books sind auch nichts, nur schön, wenn sie schön im Regal stehen.
Genau. Nee, da gibt es ganz viele Infos auch online inzwischen. Es gibt auch coole, coole Instagram-Accounts, wo man ganz viel lernen kann. Und ja, genau, so würde ich einfach mal anfangen. Einfach mal unbefangen und offen an die Sache rangehen.
Und das fand ich ganz schön, dieses Mindset so, ich lerne jetzt diese verborgene Welt kennen.
Ja.
Das so in so einer positiven Weise da dann zu gehen und zu sagen, absolut. Wie geil ist es eigentlich?
Ja, voll. Ja, das ist auch echt. Da hast du echt Wissen, also Zugang zu einem Wissen, das viele Menschen immer noch gar nicht haben.
Ja.
Ja. Auch, dass viele nicht interessiert oder dass sie irgendwie überflüssig finden, aber ja.
Ja, aber erstmal über die Pille nachzudenken ist auch schon ein guter Punkt, würde ich sagen.
Ja. Das ist also ich habe ja auch gesagt, ich hatte gar keine irgendwie Nebenwirkungen, so dachte ich halt, aber seitdem ich die Pille dann nicht mehr genommen habe, war es einfach so, als ob sich so ein Schleier gelüftet hat irgendwie. Also irgendwie nimmt man halt alles intensiver wahr, ja. Und das heißt jetzt auch nicht, dass es einem die ganze Zeit gut geht. Wie gesagt, man hat ja auch noch, je nachdem, PMS oder so. Aber schon allein einfach alle Phasen mehr zu spüren, das ist es schon wert.
Da also gibt's
ich würde wieder die Pille nehmen wollen.
Ja, absolut, ist genauso meine Erfahrung. Ich hatte auch nie ein Problem damit und es war ja gemütlich und so. Aber jetzt im Nachhinein ist es genauso, wie du gesagt hast, das ist einfach, das ist so, da habe ich ein schönes Bild mal gehört oder gesehen. Das Leben ist wie ein EKG. Mhm. Es geht immer wieder hoch, runter und das muss so sein, weil sonst wären wir ja schon tot.
Ah,
und dann ist diese Linie, wenn es immer gleich wäre, auch wenn die Linie ziemlich weit oben ist, dann sind wir tot. Mhm. Und dieses Bild fand ich so schön, weil dann kann man, oder?
Ja.
Weil dann kann man das Tal auch annehmen und sagen, ja, lieber das Tal als eine tote Linie.
Auf jeden Fall.
Oder? Also,
sehr schön, ja.
Denkt mal drüber nach, Ladies, da draußen.
Ja, eben, manche Menschen müssen ja auch die Pille nehmen, weil sie, keine Ahnung, sonst mega Schmerzen haben während der Periode oder wegen Akne, keine Ahnung. Also eben, das kann man nicht verurteilen und es tut mir auch leid für alle, die irgendwie das machen müssen. Oder das heißt, es tut mir leid, also ich habe da auch ganz viel Verständnis. Aber wenn man wirklich wirklich frei entscheiden kann, dann ja, könnte man es auf jeden Fall mal überdenken.
Ja, absolut. Ja. So, wenn wir jetzt bei unserem EKG-Bild bleiben, wie können wir jetzt die Tiefs in Anführungszeichen oder auch die Hochs für uns nutzen? Was kannst du für Tipps geben? Wie plant man am besten mit diesen Ausschlägen?
Ja, also was ich ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, bestenfalls nutzt man irgendwie die ersten 1-2 Wochen und besonders die zweite Woche eben für alle so Termine, wo man, also wenn man irgendwie so Termine machen muss, wo man irgendwie eben Menschenkontakt hat, weil einem das dann erstens leichter fällt und zweitens ist man auch eloquenter und irgendwie eben wirkt man auch sympathischer und kann dann eben auch je nachdem ganz viel umsetzen und einfach viel irgendwie ins Rollen bringen und so. Ich habe auch schon gelesen, dass es cool ist, wenn man da irgendwie so Meal Prep macht für die Zeit danach und einfach alles, was, ja, wenn man so Superkräfte, wenn man sich so vorstellt, man hat so Superkräfte, also wenn man Superkräfte gebrauchen können, sollte man halt. Und in der zweiten Hälfte ist es, glaube ich, halt eben wichtig, dass man ganz viel Verständnis hat für sich vor allem und dass man sich nicht so viel vornimmt, einfach wohlwissend, dass man halt vielleicht nicht mehr auf alles Lust hat, wenn dann die Zeit da ist, ja, und vielleicht viel mehr Zeit noch für sich braucht. Aber eben diese Zeit kann man dann auch super nutzen, irgendwie um irgendwie Sachen auszumisten oder auch manchmal um irgendwie auch viel zu arbeiten, zum Beispiel hatte ich auch schon. Oder auch Krafttraining soll gut sein in der Phase, habe ich auch schon gelesen, weil man dann auch gegen Ende des Zyklus steigt auch der Testosteronspiegel wieder ein bisschen. Und oder ja, je nachdem, wie es einem halt geht. Also da kann man sich halt so ganz unterschiedlich fühlen in der Phase, finde ich. Je nachdem, mehr Yoga machen, mehr was Ruhiges machen, mehr sich einkuscheln zu Hause. Was würdest du doch sagen dazu?
Ja, wirklich einfach achtsam sein und das genau das machen, was jetzt das Gefühl sagt. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass das Sport mega gut tut und auch actionreicherer Sport gut tut. Aber wenn das nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Dann auf die Yogamatte, Yin-Yoga oder einfach nichts machen, mal wirklich Termine absagen. Das ist, glaube ich, die Königsdisziplin.
Absolut.
Verpflichtungen absolut. Absagen und auf ja. Couch und Cover trinken.
Ja, ich fand es auch super faszinierend, als ich mal dann gelesen habe, diese Richtlinien oder Regeln für den Zyklus, schön und gut, und dann ist das so und dann ist das so, aber es ist ja jeder Zyklus anders, weil echt auch jedes Ei, was quasi auf die Reise geht, einfach anders beschaffen mhm. ist. Und deswegen kann sich das total anders anfühlen vom einen auf den nächsten Zyklus, und man sollte da eben echt immer offen bleiben und auch nicht zu starr irgendwie daran festhalten und dann irgendwie enttäuscht sein, wenn man jetzt, keine Ahnung, dieses High zum Beispiel jetzt nicht so erlebt. Ja, genau. Ja.
Achtsamkeit und so ist immer gut.
Und Selbstmitgefühl.
Selbstmitgefühl auf jeden Fall. Das müssen, glaube ich, viele, die zuhören, noch lernen. Die Kathi ist ja da auch noch nicht so gut.
Ja, ja, es war für mich auch, also, ja. 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 Aber echt, man kann da so viel machen, und das ist echt das Allerwichtigste. Selbstmitgefühl. Aber eben, das siehst du bestimmt genauso jetzt, wenn man sich viel auch mit Psychologie beschäftigt und so, dann weiß man ja auch irgendwann, dass es für alles, was man tut, irgendeinen Grund gibt. Und das heißt nicht, dass man sich verhalten darf wie ein Arschloch und so, und dass man irgendwie alles für sich verzeihen soll oder so. Also, aber meistens sind wir ja eh schon so total nette Menschen, die sich selber fertig machen für absolut nicht schlimme Dinge, sondern für irgendwas, was höchstens uns selber schadet. Aber das ist einfach, es gibt einfach keinen Grund, ja, weil es hat immer irgendwie alles eine Berechtigung, dass irgendwie alles so und so gelaufen ist. So.
Ja.
So. Und deswegen dürfen wir uns auch einfach so annehmen, wie wir sind.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Oder ja, gib noch eine Message raus an die Hörerinnen. Was kommt jetzt gerade so bei dir?
Das ist immer so eine gute Frage, da weiß ich, muss ich erst mal kurz überlegen. Was kommt jetzt so bei mir? Ja, wie gesagt, ich habe halt ein großes Projekt, was so im Hintergrund gerade läuft, über das ich noch nicht reden kann.
Mhm. Und, bin ich aber mal gespannt.
Ja, Mann! Ja, und ansonsten habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, meinen Podcast jetzt, mein neues.
Ach was!
Jetzt endlich zu launchen, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Es ist jetzt dann jeden Tag soweit.
Oh, ich bin gespannt. Ich feiere den ja. Ich feiere diese eine Folge auch schon so, die ich gehört habe da. Die fand ich mega.
Ja, also das habe ich letztes Jahr, ich habe ja auch mal dann so drüber nachgedacht bei diesen ganzen Jahresrückblicken, so, die es so gibt am Jahresende. Ich habe mir dann so mal überlegt, ich wollte oder hätte fast noch so einen Post geschrieben. Ich habe es dann einfach nicht mehr geschafft, weil ich echt so eine Faulphase hatte jetzt am Ende des Jahres, so eine Faulheitsphase, so eine Ausruhephase, Winterphase. Aber auch mal drüber nachzudenken, was man alles irgendwie nicht geschafft hat bei diesen ganzen Jahresrückblicken, die so die ganzen Erfolge so aufzeigen. Und ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft, meinen Podcast zu launchen, obwohl ich das unbedingt machen wollte, aber ich glaube, das ist genau dieser Perfektionismus, den ich bei meinem ersten Podcast hatte, den habe ich einfach noch nicht so ganz, also das habe ich noch nicht so ganz überwunden, dass das alles so unfassbar schwierig war, schon beim ersten Podcast, und ich will das eigentlich jetzt nicht mehr so haben. Hm. Also dieses Jahr, das wird passieren.
Juhu! Juhu! Ich freue mich. Okay, Noemi, hat mir wieder mal so viel Spaß gemacht hier. Dieses Bläuschen unter uns und
ja, vielen Hörern. Ich hoffe, wir haben nicht irgendwas Wichtiges vergessen oder irgendwas
falsch. Dann machen wir noch mal eine Folge. Okay. Bei dir.
Bei mir, genau.
Ja.
Wir machen dann reden wir über ein anderes Thema. Ich habe da schon was mich interessiert.
Okay. Werden wir sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Und ja, wir hören uns und sehen uns auf jeden Fall.
Ja, mach's gut.
Dankeschön. Wenn du jetzt auch denkst, die Noemi, die ist echt eine ziemlich, ziemlich coole Frau, von der will ich mehr sehen und mehr hören, dann schau unbedingt in die Shownotes. Da findest du die Links zur Podcast-Folge, in der die Noemi ihre Geschichte im Emmy Rosa Podcast erzählt. Dann zu der Folge von Noemis Podcast zum Thema weiblicher Zyklus, außerdem Noemis Buchempfehlungen, über die wir jetzt in der Podcast-Folge gesprochen haben, dann ihren Instagram-Account, ihre Website, also Input über Input. Und wenn du eine Frage hast, für die Special I Ask My Husband Folge, dann geh unbedingt gleich auf Instagram und schreib mir unter @kati.emirosa. Dann wird deine Frage auch ganz bestimmt in der nächsten Podcast-Folge beantwortet. Wir sind schon sehr gespannt, kann ich sagen. So, und jetzt denk immer daran, alles steckt bereits in dir und du bist grenzenlos. Deine Kathi von Emirosa.